Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
Unser Hallo Stefan bleibt heute ohne Antwort von Stefan. Aber dafür sind drei Gäste in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir reden heute zusammen über das Thema Enerstrix. Was das ist, wird im Laufe des Podcasts aufgeklärt. Ich will nur am Anfang kurz euch mal bitten, dass ihr euch vorstellt.
Mein Name ist Rico Fahr. Ich komme von der Firma Arnio aus Zittau. Wir beschäftigen uns mit Produktentwicklung und ich bin verantwortlicher Mitarbeiter von Arnio in dem Projekt Enerstrix für das Thema Produktentwicklung und Digitalisierung beteiligt gewesen.
Ja, hallo. Mein Name ist André Seliger. Ich komme vom Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik. Das ist ein Forschungsinstitut der Hochschule Zittau-Görlitz. Und ich bin dort schon seit vielen Jahren tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter, in den letzten Jahren auch als Projektmanager. Und auch ich bin quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Enerstrix mit involviert.
Hallo, ich bin Sandra Fischer, ich bin Verfahrenstechnikingenieurin und im Entwicklungsteam für die Absaug- und Filtertechnikgeräte der OLT AG die Teamleiterin und im Enerstrix-Projekt zuständig für die Projektkoordination.
Vielen Dank. Und jetzt ist schon das zweite oder dritte Mal dieses komplizierte Wort Enerstrix gefallen. Was heißt das überhaupt? Sandra, kannst du uns das mal kurz und knackig erklären?
Erklären wird sich's wahrscheinlich im Laufe des Podcasts eher. Ich würde hier mal die offizielle Übersetzung anbringen, denn die klingt sehr spannend. Und zwar lautet die Energiereduktion für sichere Lithium-Ionen-Batteriefertigungen durch funktionsintegrierte Bauteile auf Basis von dreidimensionalen und informationsbasierten Fertigungstechnologien.
Ich hoffe, dass keiner unserer Zuhörer jetzt eingeschlafen ist oder einen Unfall gebaut hat. Was ist das genau? Was habt ihr genau gemacht in diesem Projekt?
Also um es vielleicht mal ganz kurz auf drei Worte zu beschränken. Wir haben uns eigentlich mit coolen 3D-Druckteilen beschäftigt. Wir haben Digitalisierung mit reingepackt und das Ganze zum Zweck der Energieeffizienzsteigerung für Abluftprozesse.
Das klingt ja wirklich super spannend. Rico, was genau ist denn da rausgekommen bei dem, was ihr getan habt?
Also wir haben so eine wunderschöne Funktionseinheit, nennen wir das Teil. Das haben wir auch mitgebracht heute. Es ist eigentlich wie so eine Art Rohrturbine. Die ist so 300 mm lang, 250 im Durchmesser, ist aus Metall 3D gedruckt. Das ist also schon relativ groß für ein Metall 3D-Druckteil. Und dort kommt auf einer Seite die Luft rein, wird Turbinengeometrie verwirbelt. Und auf der anderen Seite des Gehäuses ist ein 45-Grad-Anschlussstutzen. Dort kann man ein Pulver eindosieren, was dann über eine Art Duschkopf eindosiert wird in die Luft und hat dort die Funktion, mögliche Schadgase zu neutralisieren.
Für ein metallisches 3D-Druckteil finde ich auch, es ist sehr groß. Es steht ja mitten unter uns. Und wer das mal als Foto sehen will, der kann durch unsere LinkedIn-Accounts scrollen. Wir haben das nach der Formnext letztes Jahr 2024 gepostet. Bin mir nicht sicher, ob dieses Jahr auch nochmal. Aber für die, die da vielleicht keinen Zugriff auf Bilder haben, kannst du es noch mal ein bisschen genauer beschreiben, auf welcher Maschine ist das entstanden, wie groß war das Baufeld und wie ist das gebaut worden? Wer von euch kann das sagen?
Also ich kann da gerne noch was dazu sagen. Wir haben quasi eine Maschine in Zittau stehen, die kann 400x400x400 mm drucken aus dem Pulver heraus. Das nennt sich Laser Powder Bed Fusion, ein Laser Melting Verfahren. Das heißt, aus einem Metallpulver wird per Laser Schicht für Schicht ein Bauteil aufgeschmolzen, sodass ich hier jetzt diese auch großen Bauteilstrukturen erzeugen kann und die mit einer relativ dünnen Wandstärke, also wir reden hier von 0,5 bis 1 mm, das heißt, die Bauteile wären trotz ihrer Größe relativ leicht.
Und damit auch günstig, weil ich Material spare? Oder wie ist das?
Preiswert. Wenn die viele Funktionen integriert sind, sind sie ihren Preis wert. Das ist definitiv kein günstiges Verfahren. Deswegen brauche ich irgendeinen Mehrwert, den ich damit schaffen kann. In unserem Fall ist es halt so, dass wir jetzt zum Beispiel in ein Bauteil den Außenmantel und die Turbinengeometrie und das Zuflussrohr integrieren können, was so mit klassischen Fertigungsverfahren einfach gar nicht möglich wäre.
Jetzt sieht das ganze Bauteil golden aus. Ich glaube, aus Gold wäre es unbezahlbar. Wie genau ist diese Beschichtung entstanden?
Das hat auch einer unserer Projektpartner gemacht. Geht es einfach darum, die abrasiven und auch teilweise giftigen Luftströme im Inneren dieser Funktionseinheit so handzuhaben, dass sie das Bauteil an sich nicht angreifen. Das ist eine Art Schutzbeschichtung.
Für Langlebigkeit, dass man genau, das lange richtig nutzen kann. Also vielen Dank, Rico. Du hast uns beschrieben, wie das aussieht. Wofür mache ich das eigentlich? Was ist der Zweck von diesem goldenen Wunderwerk, was hier zwischen uns steht?
Wir als ULT, wir waren ja Initiator für das Projekt und wir hatten ursprünglich die Vision einer, wie man so schön sagt, eierlegenden Wollmilchsau und haben uns dann auf die Suche gemacht, Partner zu finden für Antworten auf alle Fragen, die so ein ja, neuzeitliches Produkt mit seinem kompletten Lebenszyklus so mit sich bringt. Um das Produkt nochmal zu beschreiben, was uns so vorschwebte, wir haben etwas gesucht, was für Rohgasanwendungen, die einerseits mechanisch anspruchsvoll sind, aber auch chemisch so behaftet sind, dass sie kritisch sind für Anlagenkomponenten, ein Bauteil zu finden, was unsere gesamten Anlagenkomponenten möglichst zeitig nach dem Erfassen dieses Schadgas schützt, indem es alle schädlichen Komponenten eben unschädlich macht. Bei der Partnerwahl haben wir geschaut, ob wir entsprechend alle Kompetenzen von der Theorie bis zur Praxis abdecken können. Uns war es wichtig, uns der kompletten Verantwortung zu stellen für so ein Produkt. Nicht nur für das Produkt an sich, sondern auch für seine Nachhaltigkeit im Hinblick auf Energieeffizienz und alles, was über den Tellerrand hinaus noch relevant ist.
Gehen wir nochmal weiter an der Stelle. Es sind ja doch eine ganze Reihe Partner, die hier dran mitgearbeitet haben. André, wer war alles in eurem Team?
Also seitens der Forschungs- und Transfereinrichtung möchte ich natürlich als erstes mein Institut benennen, welches verantwortlich war, die Möglichkeit zu schaffen, die Prototypen, die von der Funktionseinheit im Laufe des Projektes mal so entstanden sind, hinreichend hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für ihren Einsatzzweck halt zu testen. Dann möchte ich noch benennen das zweite größere Forschungsinstitut der Hochschule Zittau-Görlitz, das Zirkon. Das hat quasi Verfahren zur Oberflächenbeschichtung zur Anwendung gebracht und entsprechende Oberflächen auch mal beaufschlagt und entsprechend die Beanspruchung der Oberflächen analysiert. Als drittes ist noch zu benennen Neonet Zittau. Die sind ganz groß, das sind die großen Kontaktknüpfer, die quasi auch im Laufe des Projektes uns unterstützt haben, damit Kompetenzen, die man ja weiterhin braucht, ne, außerhalb dieser Projektgruppe zu finden und zusammenzuführen. Und auf alle Fälle möchte ich noch mit erwähnen, dass Fraunhofer IWU, die schon viele Jahre in Zittau angewandte Forschung betreiben, vor allen Dingen hinsichtlich der additiven Fertigung, und die mittlerweile in der Lage sind, 3D-Drucke in Größenordnungen herzustellen, die man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen konnte.
Ich fand das sehr spannend, was du zu der Messtechnik gesagt hast. Das ist ja eine hauchdünne Beschichtung, Rico, wenn ich dich vorhin verstanden habe. Wie dick ist das ungefähr? Wisst ihr das noch?
Da reden wir um 2 bis 4 Mikrometer.
2 bis 4 Mikrometer. Und das soll dieses Bauelement sehr langlebig machen, hast du vorhin gesagt. Wie charakterisiert man sowas? Wie misst man sowas?
Die Oberflächen im Detail, die wurden analysiert vom Institut Zirkon. Man hat da zum Beispiel auf Lichtmikroskopie zurückgegriffen. Wir hingegen haben das einen Maßstab höher angesetzt. Wir haben eine recht komplexe Versuchsanlage aufgebaut, einen Luftkanal, wo wir quasi die Funktionseinheit mit einsetzen. Der Luftkanal wurde auch mit entsprechender Sensorik eingesetzt. Hier musste man zum Beispiel darauf achten, dass die Sensorik recht robust ist. Ja, also auch die muss genauso wie die Funktionseinheit selber während der Testphase allerhand über sich ergehen lassen. Und wir sind quasi hier am Institut noch bis Ende diesen Jahres mit entsprechenden Versuchen beschäftigt, wo die prototypische Funktionseinheit mit Staub beaufschlagt wird oder mit Funken oder mit Schadgas.
Vielen Dank. Das Thema ist ja, wenn ich euch auch richtig verstanden habe, ein Forschungsprojekt. Also viele Partner, Institute haben mitgeforscht. Gefördert wurde das vom BMBF?
Früher war es das BMBF. Das ist inzwischen auch umformiert in das BMF. TUR, BMFTR für Technologie und Raumfahrt, das ist dazugekommen noch, aber vom Bundesministerium genau ist das gefördert worden.
Nach meiner Erfahrung ist das so, dass nicht nur das Bundesministerium, auch alle anderen immer interessiert, was wird eigentlich daraus, wie wird das verwertet? Sandra, wie will ULT das verwerten?
Die ULT möchte sich damit neue Marktfelder erschließen, speziell bei neuartigen Prozessen, die auf immer intelligentere und multifunktionalere Anlagenkomponenten setzen. Aus dem Projekt heraus haben wir sehr viele Erkenntnisse gewonnen über die Möglichkeiten, die diese Fertigungstechnologien uns bieten. Wir haben eine Idee davon bekommen, was möglich ist, auch hinsichtlich zukünftiger Produkteigenschaften. Wir haben uns konkret beschäftigt mit dem Themenumfang OPC-UA und auch CO2-Fußabdruck und haben erste Überführungen bei dem Thema vorgenommen.
Und wie sieht das für Arnio aus? Was ist das, was ihr euch entnommen habt aus dem Projekt, was euch wirtschaftlichen Nutzen stiftet?
Wir sind ja eigentlich eingestiegen in das Projekt eher aus dem konstruktiv-simulativen Kontext und haben uns dann aber zunehmend auch um das Thema Digitalisierung gekümmert, dass das eigentlich jetzt so eines der großen Hauptoutputs ist, dass wir uns um das Thema OPC, UA und digitaler Produktpass kümmern.
Sehr spannend. Ich denke, das Thema ist so ausführlich, dass wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Podcast dazu machen sollten. Was mich jetzt am Ende von der Runde nochmal interessieren würde, vielleicht ganz, ganz kurz, was hat euch am meisten überrascht an dem Projekt? Rico, was war das für dich, wo du rückblickend sagst, damit hättest du nicht gerechnet?
Überrascht weniger, aber ich bin eigentlich wahnsinnig zufrieden, dass wir so einen wirklich konkreten Output aus diesem Projekt haben, mit dem wir jetzt quasi auf andere zugehen können und sagen, das haben wir geschafft, das ist da rausgekommen und wir können jetzt sagen, ja, das ist unser Druckteil, das haben wir getestet, das kann das. Also das ist jetzt weniger eine Überraschung als eher wirklich ein Forschungs- und Entwicklungsprozess mit den Ergebnissen daraus.
Sandra, was war das für dich?
Für mich war das Überraschendste, man hat ja selbst den Eindruck, wenn man mal so tief drinsteckt, es ist sehr technisch und spezifisch und Außenstehende können damit sehr wenig anfangen und dann doch die Erfahrung zu machen, dass es auch Außenstehende anspricht, Interesse erweckt, Neugier erweckt und auf so viel Resonanz stößt.
Und André, für dich?
Ich würde es vielleicht nicht Überraschung nennen, aber mich hat mal wieder aufs Neue begeistert, dass man sich zum Beispiel allein mit einem Teilproblem in diesem Projekt zurechtschlägt und dann spontan in einer gemeinsamen Kommunikation in der gesamten Projektgruppe auf einmal sofort eine Lösung in Aussicht steht. Das ist schon eine Sache, über die mich immer wieder mal freut, nicht? Also wir müssen auch in Zukunft damit rechnen, die Probleme, die sich heutzutage so in der Gegenwart stellen, die sind so komplex, die kann keiner mehr für sich allein im stillen Kämmerchen lösen. Wir müssen uns zusammenfinden, wir müssen Kompetenzen bündeln. Und wir müssen auch moderne Plattformen und so weiter nutzen, ne? Moderne Kommunikationswege, das steht außer Frage, um dieser Sache weiterhin gewappnet zu sein, um einer gemeinsamen Lösung wie diese zu finden.
Vielen Dank, das waren wunderbare Schlusssätze. Und schon der zweite Podcast in unserer langen Runde an Podcasts, die zwar mit einem Hallo Stefan anfangen, aber niemand Hallo Stefan antwortet. Das gibt sich aber bald wieder. Bis zum nächsten Mal.